ist eine Übertragung aus dem Englischen. Die Botschaft wurde von dem amerikanischen Evangelisten John Todd 1978 in USA gegeben. Hier erst einmal seine Originalstimme.
I'm sure that this State Bill 1241 and its cohort in the Senate, House Bill 41, that will become a federal law in about 2 weeks, will not affect the Wiscott people at all. And I know that you're fighting this state bill, but I invite you to check into House Bill 41. This church could lose its tax status in a matter of months if it passes. It requires that every church belong to a denomination that belongs to the National Council of Churches or else have a membership of 500, or they're not considered a non-profit religious organization.
Und nun die Botschaft in Deutsch. Ich möchte sagen, dass ich es sehr schätze, dass auch heute Abend Polizisten in der Versammlung sind. Als ich am Sonntagabend in Philadelphia predigte, war dort auch eine Motorradbande anwesend, die versucht hat, die Versammlung zu stören. Und ich habe dann die Anwesenheit der Polizisten, die also mit uns in der Kirche waren, sehr geschätzt. In dieser sehr angespannten Situation haben sie mitgeholfen, uns zu bewahren. Wir sprachen zu einem jungen Mann, später am Schluss der Versammlung, der dieser Motorradbande angehörte. Er sagte uns am Schluss der Versammlung, alles was wir vorhatten war, dass dieser John Todd nicht lebendig aus dieser Stadt herauskommen sollte. So schätze ich es schon, wenn sich Polizeischutz in meinen Versammlungen befindet, denn manchmal können die Versammlungen sehr brenzlig werden. Wir wollen nun die Bibel aufschlagen und ich lese aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, von Kapitel 18, Verse 21 bis 23. Dort heißt es, und ein starker Engel hob einen Stein auf, gleich einem großen Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird die große Stadt Babylon mit einem Schwung weggeworfen werden, und sie wird nicht mehr zu finden sein. Und ein Ton von Harfenspielern und Musikern und Flötenspielern und Trompetenbläsern wird nicht mehr in dir gehört werden, und kein Künstler in irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden, und das Geräusch der Mühle wird nicht mehr in dir gehört werden, und das Licht der Lampe wird nicht mehr in dir scheinen, und die Stimme des Bräutigams und der Braut wird nicht mehr in dir vernommen werden. Deine Kaufleute waren nämlich die Großen der Erde, weil durch deine Zauberei alle Völker verführt wurden. Den letzten Teil möchte ich noch einmal wiederholen. Deine Kaufleute waren nämlich die Großen der Erde, weil durch deine Zauberei alle Völker verführt wurden. Ich komme in den USA viel herum und gebe hin und her im Lande mein Zeugnis. Für einige Leute rede ich dabei dann manchmal zu schnell, weil ich sehr viel zu sagen habe und das in kürzester Zeit erledigen muss. Für viele werde ich ganz neue Dinge berichten und das hat damit zu tun, weil ich über das Reich des Teufels rede. Ich wurde ja selbst aus dem Reich des Teufels herausgerettet und rede auch heute Abend davon. Aber bei meinen Vorträgen spreche ich auch darüber, was das Reich Gottes ist. Heute Abend werde ich mein Zeugnis geben und ich hoffe, dass ich dabei dann nicht über die Köpfe der Menschen hinwegrede. Ich komme aus einer Familie, der die Geschichte zuschreibt, dass sie das Hexentum nach den USA gebracht hat. Ich wurde in Columbus im Staat Ohio geboren, was ja nicht allzu weit von hier entfernt ist. Viele von uns werden in eine sogenannte christliche Familie hineingeboren. Das heißt, die einen sind dann Katholiken oder Baptisten oder Pfingstler oder Methodisten. Ich dagegen wurde in eine Hexerfamilie hineingeboren. Ich hatte auch Religionsunterricht, aber mein Unterricht bestand darin, dass ich zu einem Hexer ausgebildet wurde. Bis 1972 habe ich nichts anderes Religiöses getan. Mit dem Christentum habe ich mich nie beschäftigt. Ich habe die rettende Gnade und Kraft Jesu Christi nie in Anspruch genommen. Ich dachte, das sei alles nur eine Fabel. Im Hexentum wird nämlich Jesus Christus als der Feind betrachtet. Einige Hexen betrachten Jesus Christus als den Meisterhexer, andere denken einfach von ihm, dass er ein großer Betrüger ist. Im Hexentum betrachten die Menschen Christen als solche, die nichts Besseres im Sinn haben, als die Hexen zu töten. So herrscht vor den christlichen Kirchen eine große Furcht. Mir wurde durch meine Mutter und anderen Hexenunterweisern schon von früh auf beigebracht, dass ich mich niemals einem Christen nähern sollte. Und man sagte mir, dass ich mich ganz besonders fernhalten sollte von den Fanatikern, die an das Wort Gottes glaubten. Und so haben wir uns dann von Christen einfach ferngehalten. Der Pastor dieser Gemeinde, wo ich heute Abend spreche, hat mich mit Namen vorgestellt, John Todd. Ja, das ist mein Name, aber mein ursprünglicher Name aus unserem Familienstammbaum her ist Colin. Meine Vorfahren haben sich kurz vor dem amerikanischen Bürgerkrieg entschlossen, ihren Namen zu ändern, von Collins auf Todd, und sind danach nach Ohio ausgewandert. In Massachusetts, in dem Staat, wo sie früher wohnten, waren sie wegen ihrer ganzen Hexerei zu bekannt geworden, und so haben sie sich entschlossen, nach Ohio auszuwandern. Wenn ich so heute Abend mein Zeugnis gebe, wie ich aus dem Hexentum herausgerettet wurde, so werde ich einige Tatsachen nennen, die im Gegensatz zu dem allgemeinen Christentum stehen. So zum Beispiel, was das Alter eines Pfarrers oder eines Priesters anbelangt oder auch die Ausbildung eines solchen. So war meine eigene Schwester schon mit 13 Jahren Hexenkönigin über den Staat Ohio. Das bedeutete, dass sie die Oberherrschaft über alle die verschiedenen Hexenringe im Staate Ohio hatte, die zu dieser Bruderschaft gehörten. Diese Hexenringe nahmen ihre Befehle von meiner Schwester entgegen. Ja, sogar ein Gouverneur, der damals regierte, nahm die Befehle als Hexer von meiner Schwester entgegen. Bei dem Ausüben von Ämtern innerhalb des Hexentums spielt also das Alter gar keine Rolle. Das Hexentum als solches ist für gewöhnlich nicht das, für was es innerhalb des Christentums gehalten wird. Hexentum hat nichts mit dem Satanismus zu tun. Die Hexen glauben nicht an einen Satan. Sollten Sie also einmal einer Person begegnen, die sich als Hexer oder als Hexe bekennt, dann reden Sie mit ihr nicht über den Satan, sondern reden Sie mit ihr sofort über den Herrn und Heiland Jesus Christus. Die Hexen glauben, dass der Satan von der christlichen Kirche geschaffen wurde als Angstmacher, so dass sie in dieser Weise jedermann zum Christentum bekehren könnten. Hexentum ist nichts anderes als der Götzendienst, der früher in den heidnischen Tempeln getrieben wurde. Natürlich war das, was in den heidnischen Tempeln damals vor sich ging, in dem Ausmaß viel größer und viel stärker als das, was das Hexentum heute tut. Aber dennoch gibt es auch heute in den USA Hexenkreise, wo man glaubt, dass zur richtigen Anbetung man auch Menschenopfer bringen müsste. So ist nun der Hexenkult in unserer Zeit nichts Neues. Man sollte aber nun nicht meinen, wenn man jemand mit einer Warze an der Nase sieht oder wenn jemand erzählt, dass er mit dem auf einem Besenstiel geritten sei, dass man es hier mit Hexen zu tun hat. Der Grund, warum ich das sage, ist, ich möchte Hinweis geben, dass der Staat Indiana sehr voll von Hexentum ist. In der Tat gibt es auch in diesem Staat eine Militärbase, wo es einen Hexenring gibt. Ich selber war einmal der Hexenkönig über Indiana und kenne daher die ganzen Praktiken des Hexentums. Indiana war einer der 13 Staaten, wo ich an der Spitze im Hexentum stand. Was mein Zeugnis anbelangt, so wurde ich also in diese Hexenfamilie Collins hineingeboren. In der Schule hielten sich die Mitschüler wohl von mir entfernt. Niemand wusste, dass ich ein Hexer war. Ich habe mich auch niemals mit ihnen abgegeben, weil ich die ganze Zeit im Hexenring verbrachte. Mit 13 Jahren wurde ich in den sogenannten Vorhof aufgenommen. Das dient als ein Seminar, wo man zu einem Priester ausgebildet wird. Mit 14 Jahren wurde ich dann in die Reihen der Eingeweihten, der Priester, aufgenommen. Ich weiß nicht, ob heute Abend sich unter den Zuhörern einige Freimaurer befinden, aber am Schluss des Abends hätte ich mich ganz gerne mit ihnen unterhalten, was die Einweihungszeremonien anbelangt. Die Einweihungszeremonien in das Hexentum oder auch in das Freimaurertum sind ganz klar identisch, auch was das Gelöbnis auf Verschwiegenheit anbetrifft. Was den Hexenkult anbetrifft, sind die Einweihungszeremonien hier 8000 Jahre alt. Und so frage ich mich, wo die Einweihungszeremonien im Freimaurertum wohl herkommen. Bis zu meiner Bekehrung ist es mir gar nicht aufgegangen, dass die Einweihungszeremonien im Hexentum und im Freimaurertum identisch sind. Einmal habe ich mich mit einem Freimaurer unterhalten und dann habe ich gemerkt, dass die Einweihungszeremonien dieselben sind bei uns wie bei Ihnen. So würde ich mich am Ende der Veranstaltung gerne mit einem der anwesenden Freimaurer darüber unterhalten. Nun, als ich dann 18 Jahre alt war, wurde ich zum Hohenpriester geweiht und das bedeutete, dass ich nicht zu dem Militärdienst eingezogen werden konnte. Die Kirche der Bösen oder die sogenannte satanische Bruderschaft Amerikas sind mit anderen von der amerikanischen Regierung richtig anerkannte Kirchen. Sie bekommen dieselben Steuervergünstigungen und gewöhnlich noch eine bessere Behandlung als die übrigen christlichen Kirchen. Deshalb bin ich auch sicher, dass dieses eine Landesgesetz 1241, das sein Gegenstück in dem Senatsgesetz Nummer 41 hat, in 2 Wochen wahrscheinlich ein bundesweites Gesetz werden wird. Dieses Gesetz wird die religiöse Vereinigung der Hexen überhaupt nicht betreffen. Ich weiß, dass Sie als Christen dieses Landesgesetz 1241 bekämpfen, aber ich möchte Sie alle auffordern, sich auch dieses Senatsgesetz Nummer 41 einmal näher zu betrachten. Wenn dieses Gesetz zum Beispiel im Senat durchkommt, dann könnte diese Kirchengemeinde hier ihre Steuerbefreiung in wenigen Monaten verlieren. Dieses Gesetz sieht vor, dass jede freie Kirchengemeinde zu einem Kirchenverband gehören muss, der wiederum zum Nationalen Rat der Kirchen Nordamerikas gehören muss. Oder solch eine Kirchengemeinde muss einfach eine Mitgliedschaft von mindestens 500 Mitgliedern haben. Wenn das alles nicht zutrifft, dann verliert diese Kirchengemeinde das Recht, von dem Zahlen von Steuern befreit zu sein. Sie ist dann keine gemeinnützige religiöse Vereinigung mehr. Dies noch zu verabschiedende Gesetz sieht weiterhin vor, dass wenn jemand an eine gemeinnützige, religiöse, christliche Organisation Geld spendet, dass sein Name, sein Beruf, seine Adresse bei jedem Postamt der Vereinigten Staaten registriert wird. Irgendein Mensch kann sich dann über diesen Namen und diese Adresse informieren. Das mag nun keine große Sache sein, aber als Ex-Hexer versichere ich Ihnen, dass es manche Leute im Lande gibt, die an solchen Adressen ein ganz bestimmtes Interesse haben, um vielleicht dem einen oder anderen Christen einen nicht erfreulichen Besuch abzustatten. Lasst uns nun das Gebiet der Politik verlassen. Als ich 18 Jahre alt geworden war, entschloss ich mich, in den amerikanischen Armeedienst einzutreten, obwohl ich ja vom Ableisten des Militärdienstes eigentlich befreit war. Viele von den Jüngeren dachten, dass es gut sei, die Hexerei auch in die amerikanische Armee hineinzutragen. Und in wenigen Jahren gab es dann Hexenringe in allen 4 Bereichen der Streitkräfte, in USA wie in Europa. Das zeigt uns, wie schnell sich die Hexerei verbreitet. Ich habe dann meinen normalen Militärdienst abgeleistet und danach habe ich mich noch einmal für 6 weitere Jahre gemeldet und habe mich dann nach Deutschland versetzen lassen. Bis zu diesem Punkt in meinem Leben dachte ich, dass Hexerei einfach Hexerei sei. Ich war genauso wie 1000 andere Leute in dem okkulten Bereich, denen man so täglich begegnen kann. Für diese Menschen ist es schwer, mein Zeugnis anzunehmen, weil sie nicht so lange in der Hexerei drin gewesen sind wie ich. Sie gehörten nicht zu solch einer Hexenfamilie wie ich, zu den Collins. Sie gehörten einfach zu einem gewöhnlichen Hexenring, einer kleineren Bruderschaft, und sie wissen nicht, was im Allgemeinen so vor sich geht. Sie wissen nicht, dass ihr hoher Priester wiederum Befehle von jemand anderen annimmt oder dass die Hexenkönigin, die ihnen den hohen Priestern Befehle gibt, dass diese Hexenkönigin die Befehle auch wieder von jemand anderem bekommt. Und es geht dann die Stufenleiter hinauf bis zu dem Graden, wo ich angelangte. So glaubte auch ich, dass es da unsere religiöse Vereinigung gibt und noch andere im Lande drumherum. Und das war, soweit ich darüber Bescheid wusste. Nun bin ich also in Deutschland und eines Abends habe ich Drogen zu mir genommen. Ich ging in Stuttgart umher und dann traf ich auf einmal diesen Offizier, über den ich mich schon so in Vietnam geärgert hatte. Ich zog eine Pistole, schoss auf ihn und tötete ihn. Nun, die Armee hat solche Sachen nicht gerne, wenn Soldaten auf ihre Offiziere schießen. Und besonders noch, wenn sie sie umbringen. So haben sie mich sofort ins Gefängnis gesteckt und mir dann gesagt, dass ich in Festungshaft nach USA in Fort Leavenworth gebracht werden würde. Zu meiner Verteidigung war ja nicht viel vorzubringen und so konnte der Richter einfach das Urteil über mich fällen. In dieser Situation habe ich mich dann an meine Angehörigen in den Vereinigten Staaten gewandt. Meine Pflegemutter war eine sehr bekannte Hexe und ist es immer noch. Ich bat sie um direkte Hilfe und ich dachte nun, dass sie ein paar andere Hexen zusammen trommelt und dann werden sie sich hinsetzen und werden einen Bann über die Leute aussprechen, die mich hier verurteilt haben, und die schauen sich dann meine ganzen Akten noch einmal durch. Und irgendwie meinen sie, dass ich dann doch ein ganz netter Junge sei und sprechen mich dann unschuldig. Nun, glaub nicht, dass so etwas seltsam ist. So etwas kommt sehr oft vor. So sitze ich also hier in meiner Zelle und ungefähr 3 Tage später öffnet sich plötzlich die Zellentür und mein ganzes Leben veränderte sich mit diesem Aufgehen der Zellentür. Anstatt mich nun zu einer Gerichtsverhandlung zu bringen, bekam ich eine ehrenhafte Entlassung aus der US-Armee ausgehändigt. In meinen Papieren war keinerlei Begründung angegeben, warum ich aus der Armee entlassen wurde. Ich wusste nur, dass die Militärgerichtsakten vernichtet waren und meine übrigen persönlichen Daten als Soldat wurden dann einfach unter streng geheim abgelegt, wo also praktisch kein sterblicher oder gewöhnlicher man Zugang hatte. Der Grund dafür, warum das alles geschah, war, dass es hier einen US-Senator gab und einen US-Kongressmann, Abgeordneten, der den Leuten das einfach so gesagt hat, dass sie das tun sollten. Als die politischen Männer dann weg waren, habe ich dann einfach das Flugzeug nach Fort Dix bestiegen, um dort in New Jersey aus der Armee auszuscheiden. Und während des Fluges hatte ich dann so runde 8 Stunden, um mir Gedanken zu machen, was das wohl für ein Hexenbann gewesen sein mag, der mich so schnell aus dem Gefängnis herausgebracht hatte. So habe ich dann die Armee verlassen und bin nach Columbus, Ohio gegangen, um dort meine wirkliche Mutter zu besuchen. Auch sie war eine Hexe und ich fragte sie denn, was hier denn eigentlich los sei. Als Antwort gab sie mir einen Umschlag mit $2000 darin und eine Flugkarte. Die Flugkarte war nach New York ausgestellt und sie sagte, nimm das nächste Flugzeug und ich rufe die Leute an, dass du kommst. Und ich war natürlich jetzt neugierig genug, um die Frage zu stellen, ja, wer sind denn diese Leute, die du da anrufst, die mich erwarten? Oh, sagte sie, warte nur ab, bis du dort angekommen bist. So bestieg ich das Flugzeug, das Mysterium wurde größer und größer für mich und ich kam in New York an. Ich kam aus dem Flugzeug heraus und dann sah ich einen Mann, dessen Bild ich schon auf vielen Hexenbüchern gesehen hatte, einschließlich eines Hexenbuches für Christen, das heißt für Christen, die also Hexerei praktizieren wollen und dann immer noch meinen, sie könnten Christen bleiben. Auf diesem Gebiet tut sich sehr viel. In der Tat, die Vereinigte Methodistenkirche hat sogar eine Organisation, die sich mit dem Übersinnlichen beschäftigt, also mit psychischen Kräften und die Erfahrungen auf dem psychischen Gebiet machen wollen. Der führende christliche Hexer ist ein Pastor, ein Methodistenpastor aus Chicago und er schreibt Traktate für Christen, die sich in Hexerei einlassen wollen und sie sich aber doch noch wundern, ob sie vielleicht dann zur Hölle gehen oder nicht. In seinen Schriften zerstört er zuerst die Ansicht über die Hölle und den Teufel und dann baut er die Menschen auf in der Hexerei. Ich wurde also von diesem Mann abgeholt. Sein Name war Dr. Raymond Buckland und er war der Leiter der anthropologischen Abteilung von der Columbia-Universität. Er ist es jetzt nicht mehr. Er nahm mich also mit zu sich nach Hause und das Erste, was er tat, war, dass er alle Ansichten, die ich bisher über Hexerei gehört hatte, in mir abbaute. Und er sagte mir dann, dass das die Information gewesen sei, die jeder unterhalb des dritten Grades zu lernen bekommen hätte. Das hat mich sehr überrascht, denn ich und auch alle anderen Hexen, wir glauben, dass es doch nur drei Ebenen in der Hexerei gibt. So habe ich bei ihm dann einiges gelernt. Ich ging dann nach Maryland und habe doch noch mehr gelernt und ging nach Kalifornien und lernte noch mehr. Als ich meine Lehrzeit beendet hatte, ging ich nach Colorado und dort ging ich durch eine Einweihungsszene hindurch. Danach war ich ein Hexer des sechsten Grades und ebenfalls ein Mitglied des großen Druidenrates. Bevor ich nun weiter erzähle, etwas dazwischen, nehmen Sie doch bitte jetzt einmal eine 1-Dollar-Note heraus und ich möchte Ihnen dann ganz schnell etwas erklären. Auf der Rückseite dieser 1-Dollar-Note sieht man die beiden Siegel der Vereinigten Staaten. Auf der linken Seite sieht man eine Pyramide. Dieses Siegel aber ist niemals von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika gebraucht worden, um irgendein Regierungsdokument zu versiegeln. In der Tat, man hat auch keine Erklärung dafür, warum man dieses Siegel überhaupt hat. Man hat es einfach. Es wurde im 18. Jahrhundert übernommen. Aber 1776 wurde dieses Siegel in London, in England, geschaffen. Darunter steht geschrieben, die neue Ordnung, die 1776 ihren Anfang nahm. Das heißt, dieser Anfang war am 1. Mai 1776, nicht am 4. Juli 1776, dem normalen Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten. Dieses Siegel wurde auf Anordnung der Familie Rothschild in London kreiert und hier in dieses Land durch Benjamin Franklin und Alexander Hamilton gebracht. Diese Familie ist der Kopf der Organisation, in die ich in Colorado eingeführt wurde. Es ist die Organisation, zu der alle organisierten Hexenringe und alle Bruderschaften gehören. Alle okkulten Bruderschaften von irgendeiner Art gehören dazu. Das Okkulte daran ist nur die Religion dieser Organisation, nicht die Organisation selber. Dieser Organisation kann man bei den Freimaurern begegnen, man trifft es bei den okkulten Vereinigungen an, man kann dieser Vereinigung innerhalb der Kommunisten begegnen. Diese Organisation ist weit verbreitet. Wenn man nun diese Organisation in der jeweiligen Gruppierung findet, dann meint man hat die Quelle in dieser jeweiligen Gruppe gefunden. Aber eigentlich ist es eine Verbindung von all diesen Dingen zusammen. Es ist eine luziferische Organisation und das Okkulte darin kann man in der Priesterschaft, den einzelnen Priestern erkennen. Ansonsten ist diese Organisation politisch. Es geht um die Finanzen und man hat die Auffassung, eine einheitliche Weltregierung zu schaffen. Diese Organisation wird alles tun, um diese Weltregierung herbeizubringen und diese Gruppe nennt sich die Illuminati. Viele von Ihnen mögen diesen Ausdruck schon einmal gehört haben. Die Hexen gebrauchen diesen Ausdruck überhaupt nicht. Wenn man dieses Wort Illuminati nur nennt innerhalb des Hexentums, dann kann man schon seinen Kopf riskieren. Sie gebrauchen das Wort Moria, den erobernden Wind. Das Wort Illuminati bedeutet die Lichtträger. Aber alles ist dasselbe. In der Tat, nachdem ich gerettet war, ein Christ war und schon einige Jahre im Dienst stand, kam eines Tages der Leiter des Rates der 13, in dem auch ich einmal gesessen habe, kam zu mir nach Dayton, Ohio und sagte, wir haben nichts dagegen, gegen irgendetwas, was du sagst, nur gebrauche diesen Ausdruck Illuminati nicht. Nun, das ist ihr Siegel,
Und während meiner Ausbildung wurden mir in all den Jahren die ganze Geschichte dieser Organisation beigebracht, welche Ziele sie verfolgt hat und auch noch verfolgt. Die ganze Zeit über, wo ich in der Ausbildung war, hat es mir sehr gut gefallen. Ich dachte, nun, die ganze Sache ist so großartig. Mir gefällt es, zu der Familie der Collins zu gehören. Der Grund, warum ich mit so jungen Jahren schon eingeweiht wurde, war, dass ich der letzte Erbe in dem Familienstammbaum der Collins-Familie war. Und seit der Schaffung dieses Rates hat es immer ein Collin-Familienmitglied als Mitglied in diesem Rat gegeben. So meinte man, dass ich auch zu diesem Rat gehören müsste. Das ist auch der Grund, warum man versucht hat, meine eigenen Kinder zu kidnappen oder sie von uns zu kaufen. Man hat uns auch gedrängt, unsere eigenen Kinder im Hexentum aufzuziehen, nur damit weitere Familienmitglieder der Collins in diesem Rat sitzen könnten. Nach meiner Einweihungszeremonie bin ich dann von Colorado nach San Antonio, Texas verzogen. Dort war ich auch näher an dem ganzen Drogenhandel und konnte diesen Drogenhandel besser überwachen. Diesen Platz habe ich dann nicht mehr verlassen, außer um an bestimmten Versammlungen im Hexentum innerhalb der USA teilzunehmen. Auch nahm ich an den großen Druidenversammlungen teil, die 8-mal im Jahr an verschiedenen Plätzen innerhalb der Welt stattfanden. Der Vorsteher für diese geheimen Versammlungen ist immer eine andere Person. Alles war in Ordnung bis 1972, als ich den Vorsitz einer solchen Versammlung in San Antonio, Texas hatte. Zu dieser Zeit kam ein Mitglied des amerikanischen Außenministeriums, der der Botschaft in London zugeteilt war, brachte einen versiegelten Umschlag von dem amerikanischen Außenministerium. Dieser Umschlag war mit dem US-Staatssiegel versehen und der Mann hat diesen Umschlag einfach bei diesem Rat liegen gelassen und ist verschwunden. Dr. Raymond Buckland hat dann diesen Umschlag genommen, die Siegel aufgemacht und hat daraus 6 Briefe herausgeholt. Diese Briefe waren mit einem Wachssiegel versehen, das die Pyramide zeigte. Bevor ich nun weiter erzähle, möchte ich ein wenig Aufklärung geben. Die Pyramide zeigt die Struktur der Illuminati. Auf dieser US-Dollar-Note erkennen wir, wie diese Pyramide aus einzelnen Blöcken besteht. Der oberste Block stellt den obersten Rat der 13 dar, in dem auch ich Mitglied gewesen bin. Der nächste Block verkörpert den Rat der 33. Das sind die 33 höchsten Freimaurer in der Welt. Danach kommt der Rat der 500, das ist das ganze Weltbanksystem. Und von da aus gesehen gehören dann verschiedene weitere Organisationen dazu. Die Spitze dieser Pyramide, der Eckstein, stellt die Rothschild-Familie, das Rothschild-Tribunal dar. Sie werden als Gottheit in Menschenform angesehen. Ihr Wort wird von den Illuminati, also den Erleuchteten, als nacktes Gesetz angesehen. Wenn sie etwas sagen, dann ist es so ungefähr wie für uns das Wort von Petrus oder Paulus, nämlich Wort Gottes. Das Auge in der Spitze der Pyramide ist der Luzifer. Er ist der führende Geist, er ist die innere Führungsinstanz. Es wird geglaubt, dass die Rothschild-Familie persönlich mit dem Teufel in Verbindung steht und zu ihm spricht. Ich bin persönlich in der Villa der Rothschilds gewesen und habe das miterlebt und ich weiß, dass das stimmt, auch heute noch, wo ich ein Christ bin. Das ist also diese ganze Struktur. Als wir nun bei dieser einen Ratsversammlung saßen und diese Briefe öffneten, war alles soweit in Ordnung. Bis wir dann zu dem 5. und dem 6. Brief kamen. Der 5. Brief enthielt einen Zeitplan, einen 8-Jahresplan. Der Zeitplan begann im Jahre 1973 und diese Leute glauben fest, dass sie bis zum Ende des Jahres 1980 die Welt fest in ihrer Kontrolle haben. Überall im Lande fragen mich nun die Christen, ob ich diesem Zeitplan Glauben schenke. Nun, ich habe bisher noch nichts entdeckt, was daran falsch ist. Erst dann, wenn sich Fehler in diesem Zeitplan erweisen, höre ich auf, an die Richtigkeit dieses Zeitplans zu glauben. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde dieser Zeitplan eingehalten. Einer der genauesten Punkte in diesem Zeitplan war dieser Kohlestreik, der ja gerade jetzt stattfindet. Ich rede jetzt nicht darüber, nachdem es nun geschehen ist, sondern seit 5 Jahren spreche ich schon über dieses Thema. Niemand wollte mir glauben, dass wir jemals in die Gefahr liefen, hier in den USA keinerlei Stromversorgung mehr für unsere Häuser zu haben. Es ist jetzt noch nicht so schlimm, aber es wird schlimmer werden, wenn dieser Streik vorüber ist und dann in 1,5 Jahren ein neuer Streik ausgerufen wird. Wenn das geschieht, werden dann nicht nur die Kohlearbeiter streiken, sondern auch die Transportarbeiter werden streiken, die Hafenarbeiter, das Flugpersonal und auch die Eisenbahner werden dann an Streik gehen. Das mag sich auch nicht sehr schlimm anhören, aber wenn man in einer der größeren Städte lebt und es wird dann mit der Zeit keinerlei Nahrungsmittel mehr in diese Städte hineingebracht, dann kann man vielleicht den Hungertod erleiden. Aber da wird jemand da sein, der sie dann nicht hungers umkommen lässt, die amerikanische Bundesregierung. Und das ist ja die ganze Idee hinter diesen Streikplänen, dass eine Zentralregierung in ein gutes Licht gestellt wird. Als wir diesen Zeitplan so durchgingen, stellten wir fest, dass die Dinge schlimmer und schlimmer würden. Ein Plan, den wir darin vorfanden, war, einen Aufstand in einem Land zu organisieren. Das Land liegt nicht allzu weit von den Vereinigten Staaten entfernt. Und sie hatten schon im Voraus eingeplant, dass ungefähr 1 Million Menschen bei diesem Aufstand ums Leben kommen würden. Wie ich schon sagte, nichts hat bisher meine Meinung darin verändern können, über all die Dinge, die hier geplant sind und die geschehen werden. Und nachdem ich die Bibel nun lese, bin ich desto mehr überzeugt, dass diese schlimmen Dinge geschehen werden. Aber das war nicht der schlimmste Brief. Der schlimmste Brief war der letzte. Ich möchte kurz daraus zitieren und dann die Sache erklären, denn dieser Brief war in Hexensprache geschrieben. Es hieß darin, wir haben nun den Sohn Luzifers gefunden, der die Erde dabei ist zu besuchen, und er ist bereit, uns in den Weltfrieden hineinzuführen. Damit meinen sie, dass ein Mensch, ein Mann von einer ungeheuren Größe und Kraft und Stärke, den Sohn Luzifers verkörpert und der durch seine Macht den Weltfrieden herbeiführen kann. Und dann sagten sie, wer er sei. Sie gaben seinen ganzen Hintergrund bekannt, wann er auftreten soll und was er alles tun würde. Als diese Ratssitzung dann zu Ende war, stellte ich eine ziemlich dumme Frage. Ich sagte, lesen wir davon nicht in der christlichen Bibel? Nun stellt man Hexen keine solche Fragen. Ich hätte solch eine Sache noch nicht einmal denken sollen. In der Tat, ich war sehr überrascht später, dass ich aus diesem Sitzungszimmer überhaupt lebendig wieder herausgekommen bin. Wäre ich irgendjemand anders gewesen, ich glaube, das wäre nicht der Fall gewesen. Und dann habe ich so halb lachend gesagt, ach ja, ich mache hier nur Spaß, ich mache hier nur Spaß und ihr braucht euch da nicht drüber aufzuregen. Aber in dem nächsten Monat war ich in einem ziemlichen Durcheinander, denn die christliche Bibel redet ja darüber. Mir aber war die christliche Bibel als etwas absolut Falsches dargestellt worden. Uns wurde im Hexentum immer beigebracht, wenn du eine richtige Sache in der Bibel findest, dann kannst du dem ganzen Buch glauben. Das zeigt, wie stark sie dagegen waren. Ich hatte nun verschiedene richtige Dinge an einem Abend in der Bibel entdeckt. Und so habe ich mir nun meine Gedanken gemacht, warum mir mein ganzes Leben beigebracht wurde, dass die christliche Bibel falsch sei. Die Monate gingen so ins Land und mit mir ging es mehr und mehr bergab. Ich geriet mehr und mehr in die Fänge der Drogen. Ich wollte doch diese Dinge alle vergessen. Ja, in der Tat, als ich mich dann schließlich bekehrte, im September 1972, da wog ich ungefähr noch 120 Pfund. Pro Tag gab ich damals rund 300 Mark für Aufputschmittel aus. So war ich also ein sehr süchtiger Mensch. Eine Woche bevor ich mich bekehrte, traf ich einen Baptistenprediger in einem der okkulten Läden, die wir in San Antonio betrieben. Er befand sich in diesem Laden, weil er seine Tochter zu Hause entdeckt hatte, als sie in ihrem Zimmer Hexerei betrieb, und hatte festgestellt, dass sie in ihrer Schule in einen solchen Hexenring eingeweiht worden war. Das ist nun nichts Außergewöhnliches. Ich wünschte, meine Frau wäre heute Abend auch dabei. Sie musste, um geschäftliche Dinge zu regeln, zurück nach San Antonio fliegen. Sie wurde in die Hexerei in Dayton, Ohio eingeführt, und zwar durch ihren Lehrer in der Schule. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass 90-95% derjenigen, die sich der Hexerei verschreiben, in frühen Jahren in der Schule dazu gekommen sind. So ist es nichts Außergewöhnliches, wenn dieses nun stattfindet, dass Kinder mit der Hexerei durch Lehrer vertraut gemacht werden. Deshalb strebe ich auch so sehr rein christliche Schulen an. Aber auch das scheint kein richtiger Schutz zu sein, wenigstens in den Schulen, die dem Namen nach christlich dastehen. Man findet es auch jetzt schon in diesen Schulen. Nun, dieser Baptistenprediger kam also in unseren Laden für okkulte Dinge und fragte nach einem Mann mit Namen Lance. Nun, Lance war mein Hexenname, mit dem ich also getauft wurde und in der ersten Stufe der Hexerei eingeführt wurde. Ich sagte dann, ja, ich bin Lance, was kann ich für Sie tun? Er fing nun an, Zeugnis abzulegen über Jesus Christus vor mir, und ich habe mich darüber sehr aufgeregt und ihm gesagt, er solle verschwinden. Ich habe ihn angeschrien und ihn verflucht, wie eine gute Hexe es eben tun würde, wenn man ihr das Evangelium von Jesus Christus erklärt. Oh ja, sagte er, ich verstehe schon. Apostelgeschichte 16,16 erklärt mir, dass Hexer von Dämonen besessen sind und von ihnen bekommen sie ihre Kraft. Und er sagte, ja, ich weiß, dass die Dämonen mich auch nicht gerne mögen. Und um sie wissen zu lassen, dass ich sie überhaupt nicht mag, binde ich sie einfach in dem Namen Jesu. Und ich befehle diesen Dämonen, aufzuhören, mit dir weiterhin in Verbindung zu sein. Ich zerbreche die Kraft, die du durch die Hexerei erhältst. Ich befehle sogar in dem Namen Jesu, dass du keinerlei Vergünstigungen mehr hast, indem du dem Satan dienst. Eine der satanischen Vergünstigungen in meinem Leben war nun der Drogengenuss. So hat er praktisch befohlen, dass ich aufhörte, Drogen zu nehmen. Eltern, passt auf, wenn eure Kinder in Umgang mit Drogen kommen. Und er sagte dann, ich werde beten und ich werde fasten mit anderen Gemeinden hier in der Umgebung zusammen, dass sie gerettet werden. Und ich werde ebenfalls den Schutz des Blutes Jesu über ihnen ausrufen, sodass der Satan nicht versuchen kann, ihr Leben in der Zwischenzeit zu nehmen. Und dann ging er weg. Er sagte nicht mehr weiter. Das, was er sagen wollte, hat er gesagt und er ging dann weg. Ich dachte, dass dieser Mann ein wenig verrückt sei. Und seltsamerweise dachten auch manche Christen, dass er ein wenig verrückt sei. Aber er wusste, was er tat. Nun, ich ging dann nach oben und habe wieder eine frische Nadel rausgeholt und wollte ein wenig Aufputschmittel zu mir nehmen. Ich hatte ja nichts, worüber ich mich hätte aufregen können. Der Nachschub kam ja regelmäßig über die Grenze. Das heißt, in jener Nacht erwartete ich einen Transport, der ungefähr $1 Million wert war. Aber in jener Nacht ging etwas schief. Der falsche Wachposten war an der Grenze, das falsche Auto versuchte, das Rauschgift über die Grenze zu bringen. Alles, was hätte richtig laufen sollen, lief falsch in jener Nacht an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Die heiße Ware wurde schon auf mexikanischem Boden abgefangen. So war ich auf einmal mitten in der Nacht ohne Drogen, mit all den tiefen Verwundungen in meinem Leben. Und ich versuchte nun überall im Lande herum zu telefonieren, um an Drogen ranzukommen. Das Einzige, was unsere Rauschgifthändler in San Antonio in dieser Zeit hatten, war Heroin. Auch hatten sie noch Marihuana zur Verfügung, aber das war nicht so attraktiv für das, was ich tat. Jemand im Staate Ohio versprach mir, etwas herunterzuschicken. Das war am Samstagmorgen und er sagte, halte nur aus, am Dienstag ist das Zeug bei dir. Das bedeutete nun für mich als Süchtigen, dass ich sozusagen 2 Tage sterben musste, um das alles auszuhalten, um dann wieder neu zum Leben zu kommen. Bis zum Montagabend war ich so weit, dass ich hätte die erstbeste Person hätte umbringen können, hätte ich gewusst, dass diese Aufputschmittel besessen hätte. Nun, ich stieg ins Auto und wollte andere Hexen besuchen. Vielleicht hatten sie irgend noch welchen Stoff versteckt, den ich hätte bekommen können. aber ich kam nicht weit, denn ich habe das Auto demoliert, als ich versuchte, aus der Parklücke herauszukommen. Ich war so sehr im Entzug, so habe ich das Auto einfach stehen gelassen und bin dann die Straße runtergegangen. Ich wohnte dort mitten in San Antonio in einem der größeren Gebäude. Dann kam ich an diesem Kino vorbei und ich dachte, naja, da kommst du auf andere Gedanken, und bin dann einfach in dieses Kino reingegangen. Nun, das war ja weiter nichts zum Fürchten da drin. Es war ja keine Kirche, wo ich reinging. Es war einfach nur ein gewöhnliches Kino. Ich habe die Eintrittskarte gelöst und bin hineingegangen. Und der Film, der dort spielte, war Das Kreuz und die Messerhelden. Ich saß dort eine Zeit lang und folgte dem Film. Irgendwie hat mich das Ganze gelangweilt, bis auf einmal Nicky Cruz auftauchte. Und ich dachte so, naja, das ist ein ganz kühler Junge. Und er hat mich dann fasziniert, bis dann die Stelle im Film kam, wo er sein Leben Jesus übergab. Nun, ich hatte zuvor schon Christen davon sprechen hören, dass sie gerettet seien. Ich wusste nur nicht, was das bedeutete. Wir als Hexer, wir kennen den Ausdruck, wiedergeboren zu sein. Wir werden von Neuem geboren, wenn wir in den Hexenring hineingebracht werden durch diese besondere Einweihungsszene. Nun, ich verfolgte diese Szene, wo Nicky sich bekehrte. Was die Ausdrücke dabei anbelangte, nun, das war für mich in Ordnung, bis die Stelle kam, wo seine Wesensänderung zum Durchbruch kam. Wir als Hexer glauben nun an die Hexerei, natürlich. Die Hexerei basiert auf der Astrologie. Für eine Hexe oder einen Hexer ist es unmöglich, irgendeinen Zauberspruch oder einen Zaubertrank zu machen, ohne dass man die Astrologie zur Hilfe nimmt. Also nichts kann getan werden, ohne dass man die Astrologie zur Hilfe nimmt, und man kann sich auch nicht ändern. So wie du geboren bist, wirst du ein ganzes Leben bleiben. Dir kann es dann sehr schlecht gehen, aber deine Persönlichkeit kannst du als Hexer niemals verändern. Und hier erlebte ich nun in diesem Film diese Veränderung von Nicky Cruz, und es geschah vor meinen Augen, und ich konnte das nicht verstehen, das konnte nicht möglich sein. Und so bin ich dann aufgestanden und bin aus dem Kino herausgegangen. Und dann kam aus all den Menschen ein Mann auf mich zu. Er gab mir persönlich ein Traktat und ging dann weg. Dieses Traktat beinhaltete Zauberei, Hexentum. Ich habe das dann ganz gelesen, und dieses Traktat drückte weiterhin aus, dass der Satan hinter dem ganzen Hexentum stünde. Ich sagte mir dann, nun, das muss ein Haufen von Dreck sein, denn jeder gute Hexer oder Hexe weiß, dass wir nicht an den Satan glauben. Und dann habe ich das Traktat einfach weggeschmissen. Als ich mir so meine Gedanken machte, dachte ich wieder daran, wie eine unserer Prostituierten an einem Abend laut schreiend in unser Büro hereingelaufen kam. Ich saß gerade in dem hintersten Zimmer von diesem Nachtclub, und sie kam und beschwerte sich über dieses christliche Kaffeehaus, das dort gerade gegenüber von ihrem Stammplatz sich befand. Hier versuchte nun eine Prostituierte, sich an Soldaten heranzumachen, und dann steht dann dauernd solch ein christlicher Mitarbeiter des Kaffeehauses da und versucht, zu diesen Soldaten über Jesus zu sprechen. Das kann einem natürlich in einem solchen Gewerbe das Geschäft ganz schön vermiesen. Ich will auch noch erwähnen, dass die meisten Mitarbeiter in diesem christlichen Café aus der Gemeinde kamen, die für mich beteten und fasteten. Schließlich betete er für mich, ich betete auch mit ihm. Zuerst bat ich ihn, doch so zu beten, wie er meinte. Und dann betete auch ich frei, dass der Herr mich retten möge. Ich bin dann ganz verändert aus diesem Kaffeehaus herausgegangen. Nun, von dem Zeitpunkt, wo ich geboren wurde, das heißt, wo der Doktor mir mit seiner Hand eins hinten drauf gab, bis zu diesem Punkt, wo ich gerettet wurde, bin ich niemals frei gewesen. Ich kam schon als Hexer auf die Welt, das heißt, ich habe das Hexentum praktisch vererbt bekommen. Die Bibel spricht darüber, indem sie sagt, dass man mit den Sünden der Eltern geboren werden kann. Ich bin also praktisch mit denselben Dämonen, die meine Eltern gehabt haben, auf die Welt gekommen. So bin ich also niemals frei gewesen. Nun, ich war jetzt so glücklich über meine Freiheit,
und habe gar nicht daran gedacht, dass ich in großer Gefahr war. Am nächsten Abend bin ich dann zu diesem Kaffeehaus wieder zurückgegangen und habe dann doch gebeten, dass man mich in Sicherheit bringen sollte. Und so haben sie mich zum Büro des Pastors gebracht und dieser Mann hatte jetzt genügend Ahnung über das Hexentum und er hat mich dann an einen sicheren Ort bringen lassen. Und dort habe ich dann die schönste Zeit meines Lebens verbracht. 6 Wochen lang war ich dort in der Umgebung von Christen und ich brauchte mich über nichts zu sorgen und niemand versuchte in irgendeiner Weise an mich heranzukommen. Ich dachte mir aber, dass dieses Leben im Versteck keinen Sinn hätte. Die Hexen würden auf jeden Fall versuchen, an mich heranzukommen, um mich zu töten. Und so dachte ich, kannst du ja auf jeden Fall ein Prediger werden und kannst anderen Menschen dann Zeugnis ablegen von deiner Errettung, ganz besonders anderen Hexern und Hexen Zeugnis ablegen. Jetzt war aber die Situation so bei mir, damals, als ich mich als Hexer bekehrt hatte, da hatten viele Christen noch Angst vor solchen Leuten und manchmal hatten wir sogar Schwierigkeiten, in die christlichen Familien hineinzukommen. Nun, wir sind nun im vollzeitlichen christlichen Dienst und sehr erfolgreich. Wir klären auch andere Christen auf und jetzt sind wir zum ersten Mal hier vollzeitlich an der Ostküste der USA tätig. Wir sehen, wie andere Hexer und Hexen sich bekehren. Erst letzten Sonntagabend waren es einige. Es war eine der besten Versammlungen. Vielleicht ist das der Grund gewesen, warum der Satan so schwer dagegen anging. Sie hatten 10 Leute zu dieser Versammlung geschickt, um mich in irgendeiner Weise umzulegen. Und 3 davon haben sich dann bekehrt. Sie haben sich dann der Polizei mitsamt ihren Waffen ergeben. Nun, ich nenne das die wunderwirkende Kraft Gottes. Nun, die Polizisten verstanden die Situation und ließen die 3, die sich da ergeben hatten, laufen. Es waren christliche Polizisten. Diese 3 Neubekehrten müssen aber ihre Umgebung sofort verlassen, denn die anderen von dieser Motorradbande versuchen sie umzubringen. Wir glauben, dass sich noch weitere Leute davon erretten lassen. So freuen wir uns eigentlich darüber, wenn solche Leute in so großer Zahl in diese Versammlungen kommen. Natürlich hoffen wir, dass sie uns nicht umlegen, aber gewöhnlich werden ja doch viele von ihnen gerettet. So bitten wir euch doch, für uns zu beten, für mich, John Todd, und meine Frau Sheila. Wir brauchen einfach eure Gebete, denn sie und auch unsere persönlichen Vorsichtsmaßnahmen helfen uns, dass wir am Leben bleiben. Nach diesem Vortrag von John Todd beantwortete er Fragen. Wegen der weiten Entfernung bis zum Mikrofon konnte man die Aufnahmen der Fragen nicht verstehen. Hier also nur die Antworten. Ja, das stimmt, das sind die Einweihungsriten der Satanskirche. Die meisten Leute im okkulten Gebiet gehören nicht zu dieser Satanskirche. In der Tat halte ich heute diese Satanisten für schlauer als die Hexen. Als ich aber noch zu den Hexen gehörte, da betrachteten wir die Satanisten als die Dümmeren, weil sie an den Teufel glaubten. Und ich weiß noch, wie mir Satanisten einmal sagten, oh du Dummkopf, du betest ja denselben Gott an wie wir auch, du weißt es nur nicht. Als Hexer bin ich ja bis in die obersten Kreise hinaufgestiegen und ich hatte dann nicht nur Hexenringe, Hexenkirchen unter mir, sondern auch Satanskirchen. Und heute möchte ich sagen, dass die Satanisten viel schlauer sind als die Hexen, denn sie wissen wenigstens, wem sie dienen. Die Satanisten nehmen auch zu, aber sie sind nicht so sehr verbreitet wie die Hexenringe. Und es ist interessant zu bemerken, dass nur ehemalige Christen bei den Satanisten Mitglieder werden. Antwort auf eine weitere Frage. Ja, dieses Buch ist gut, nur neigt der Autor zu sehr zu der Auffassung, dass die Illuminati eine zionistische Verschwörung seien. Dabei sind aber nur die Rothschilds und auch noch einige andere Familien jüdischer Abstammung. Das heißt, sie sind nur Juden der Abstammung nach, nicht gemäß der Religion. Die meisten haben einen gälischen Hintergrund, schottisch, französisch oder gälisch. Die Collins-Familie wurde in Schottland die Collins genannt und sie waren eine der führenden Hexenfamilien in Schottland. Alles geht auf die Druidenpriesterschaft zurück und die wiederum auf die alten Priester in Rom und die weiteren Priesterschaften in Griechenland
Und letzten Endes gehen alle, die ganzen Hexenfamilien zurück auf die Götzenverehrungen zu biblischer Zeit. Daraus bestehen die Leute, die zu den Illuminatis gehören. Das gibt ihnen dann auch eine Berechtigung, bei den Leiterschaftskreisen mitzuwirken. Das heißt, bis vor kurzem war es so. Jetzt gibt es aber auch eine moderne Strömung innerhalb des Hexentums, wo auch ehemalige Christen bei der Leiterschaft vertreten sind. Früher konnte man im Hexentum nur dann in der Leiterschaft sein, wenn man eine Hexe oder ein Hexer aufgrund von Vererbung war. Von der Rothschild-Familie nimmt man an, dass sie jüdischer Abstammung sind, von den Kreisen, wo auch der Kabbalismus entwickelt wurde. Eine weitere Beantwortung einer Frage. Ja, Jimmy Carter sagte das in einem Magazinartikel, dass er wiedergeboren ist. Nun, diese Sprache finden wir beides in der Hexenbewegung und auch bei den Freimaurern. Man wird im Fleisch geboren oder dann sagt man auch in der christlichen Kirche, man wird wiedergeboren. Dasselbe gilt bei den Hexen und auch bei den Freimaurern. In dem Artikel hat Jimmy Carter nun nicht ausgeführt, in welcher Gruppe er wiedergeboren wurde. Dieser Artikel erschien vor ungefähr 4 Monaten und mein Pastor zeigte mir den Artikel. Ich weiß es nicht mehr, ob es in Newsweek war oder in Time Magazine. In dem Artikel erwähnte er nur, dass er wiedergeboren sei und hat aber nicht genau gesagt, wo und wie und hat dann einfach das Thema gewechselt. Nun, wenn man irgendeinen Oberhexer fragt, wer die mächtigste Hexe in der Welt sei, dann wird man die Antwort bekommen, Ruth Carter Stapleton, die Schwester von Präsident Jimmy Carter. Ich weiß nun nicht, was Jimmy Carter damit gemeint hat, als er sagte, von neuem geboren, aber hätte ein Hexer ihm gehört, dann hätte sie ihn zu ihrer Gruppe gezählt, hätte ein Freimaurer ihm gehört, dann würde ein Freimaurer ihn zu seiner Gruppe zählen. Ich weiß nicht, ob Jimmy Carter zu den Freimaurern gehört. Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass er dazu gehört. Wenn man im Süden der USA in der Politik ist, dann ist man gewöhnlich ein Freimaurer, denn dadurch kommt man ja in die politischen Kreise hinein. Eine Antwort auf eine weitere Frage. Nun, es gibt hier 2 Auffassungen. Es gibt einmal die Traditionalisten, zu denen ich gehörte. Man wird entweder als ein Hexer geboren oder man kommt allmählich hinein, indem man verschiedene Stufen durchläuft. Letzten Endes wird man aber dennoch mit der Veranlagung geboren. Man hat das also entweder durch Vererbung oder man ist eine ins Fleisch gekommene Hexe oder Hexer. Man kommt mit besonderen Kräften, mit psychischen Kräften auf die Welt und das ist dann die Macht, die man ausüben kann. Die Traditionalisten glauben nun, dass einem das von den Göttern verliehen wird, während die Modernisten glauben, dass jedermann eine Hexe oder ein Hexer sein kann. Die Traditionalisten glauben, dass nur eine Handvoll Leute wirkliche Hexen sein können. Wenn es in der christlichen Kirche Meinungsverschiedenheiten gibt, dann argumentiert man. Im Hexentum töten sich die beiden Seiten gegenseitig. Die Traditionalisten glauben, dass sie also von den Göttern geehrt werden. In den niedrigeren Kreisen glaubt man noch an die Götter, während man in den höheren Hexenkreisen nur noch an einen Gott glaubt, und das ist Luzifer. In den niedrigeren Hexenkreisen glaubt man also an einzelne Götter wie Diana oder Pan und so weiter. Deshalb sagen wir den Christen aufklärerisch, wenn sie Bücher über griechische Mythologie und so weiter im Hause haben, dann haben sie in der Tat religiöse Bücher über Hexentum im Haus. Diese Bücher sollten verschwinden. Die Hexen glauben an diese Götter, genauso wie wir als Christen an Jesus glauben. Antwort auf eine weitere Frage. Das Wort Zauberei kommt von dem griechischen Wort Pharmakeia und bedeutet das Betätigen mit okkulten Dingen, mit Hilfe von gewissen pflanzlichen Stoffen oder Drogen. Es werden die halluzinogenen Drogen oder Zauberdrogen genommen, wie Mescalin oder LSD, man nimmt auch Haschisch und Marihuana und man mixt auch Zaubertränke. Die meisten christlichen Kirchen haben nichts gegen weiße Magie, sogar der Papst ist damit herausgekommen und sagte einmal, dass ein Katholik weiße Magie betreiben könnte. Die Methodisten haben sogar eine Bruderschaft, wo man Praktiken der weißen Magie betreibt. Ja, dazu möchte ich sagen, dass der Nationale Rat der Kirchen in Nordamerika ein Block in dieser Pyramide, in diesem Siegel ist. Die Illuminati könnten ohne diesen Rat nicht arbeiten. Antwort auf eine weitere Frage. Die Hauptaktivität der Hexenpriesterschaft besteht in der Praktizierung religiöser Riten. Was die gewöhnliche Hexe oder der Hexer tut, ist, dass er Zaubersprüche auf jemanden legt. Als ich noch im Hexentum war, dachte ich von mir, dass ich eine ausgezeichnete Hexer sei. Das einzige Problem ist, dass man im Hexentum gelehrt wird, nicht zu fragen, warum etwas wirkt, sondern einfach, dass es wirkt. Heute weiß ich, warum ich gelehrt wurde, alles einfach anzunehmen. Heute habe ich die Antworten. Ich weiß heute, warum das und jenes klappt. Hier werden einfach dämonische Geister beauftragt, etwas zu tun. Der Hauptsache sollen sie andere Menschen kontrollieren, sodass diese Menschen dann dem eigenen Willen gebeugt werden und gefügig gemacht werden. Das ist der Sinn und Zweck dieser Zaubersprüche. Antwort auf eine weitere Frage. Das Ouija-Brett wird in den meisten okkulten Läden nicht verkauft, denn Hexen wissen, dass von diesem Brett her unreine Geister, Dämonen antworten. Und deshalb ist dieses nicht verlässlich. Nun, Sie wissen, dass Ihnen die Dämonen nicht die Wahrheit sagen. Sie glauben, die Hexen glauben nicht an einen Teufel, aber sie glauben an die Dämonen. Aber sie gebrauchen dasselbe Zeug, also das Ouija-Brett, um jemand anders zu überzeugen, dass das Ganze echt ist, sodass dann aus diesen Menschen ebenfalls Hexer oder Hexen werden. Und dieses Werkzeug wird am meisten gebraucht, um die Menschen in den Hexenkult hineinzubringen. Für sich selber gebrauchen die Hexen dieses Ouija-Brett nicht. Antwort auf eine weitere Frage. In den meisten Hexenringen wird einem gesagt, dass man nicht rauchen soll. Bei Zigaretten runzelt man die Stirn. Man ist freizügiger bei Pfeifen und so. Alkohol dagegen gehört zu dem achtfältigen Pfad. Hat man hier in Indiana Guinness Restaurants? Ja? Nun, diese Restaurantkette gehört ebenfalls zu den Illuminati. Die meisten Organisationen, die zu den Illuminatis gehören, gebrauchen Hexenzeichen in ihrem Namen oder in ihrer Marke, sodass andere Hexen dann wissen, wo sie kaufen sollen. So zum Beispiel bei der Supermarktkette Safeway. Dieses große S ist ein besonderes Zeichen für Hexen. Man muss das alles kennen, um zu wissen, warum. Nun zurück zu Guinness. Dies ist eines der führenden okkulten Symbole und es nennt sich der achtfältige Weg. Eine richtige Hexe muss nun diese acht Vorschriften tun und beherrschen, um eine mächtige, kräftige Hexe zu sein, um das eigene Ich, das innere Selbst, deuten zu können. Zu diesen acht Wegen gehört also der Alkohol, dann weiter der Sex und weiter der Gebrauch von Drogen. So ist natürlich Alkohol in Hexenkreisen zugelassen. Es ist einem als Hexer aber nicht erlaubt, Heroin, Morphium oder Barbiturate, also Schlafmittel, zu benutzen. Wenn man das tut, wird man als Hexer unbrauchbar. Nehme aber jetzt ein Hexer zum Beispiel Barbiturate, Schlafmittel, so würde man ihm sagen, hör auf damit, du tust ja das, was die Christen tun. Wenn man über jemand anderen schwätzt, dann benimmt man sich wie ein Christ und so macht man das natürlich nicht. So würde man einer Hexe nun sagen, sie benehmen sich ja wie ein Christ. Das könnte solch eine Hexe wirklich in Rage versetzen. So kann eine Hexe nun trinken und auch halluzinogene Drogen nehmen und auch Aufputschmittel nehmen. In der Tat, bevor dem Hexensabbat werden vielen Menschen, die daran teilnehmen wollen, diese Art Drogen freigegeben. Ein Mittel, was gänzlich verboten ist im Hexentum, das ist Valium. Man kann wohl LSD nehmen, aber man darf dann während dem Drogen, dem Rauschzustand von LSD, keine Hexenpraktiken mehr verüben. Ich habe dieses Gesetz aufgebracht, als ich noch
im Rat der Hexen war und habe dieses Gesetz auch selber noch verabschiedet, als ich noch zu den Hexen gehörte. Man sagt für gewöhnlich, dass unter dem Einfluss von LSD die Hexen außer Kontrolle sind. Aber in Wirklichkeit sieht das so aus, dass man als Hexer dann die Dämonen, die in einem sind, selber nicht mehr kontrollieren kann, weil man ja unter dem Einfluss von LSD steht. Die nächste Frage hat mit der Verfolgung der ehemaligen Hexen zu tun, die sich heute zu Jesus Christus bekennen. Oh ja, man versucht uns zu verfolgen. Im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel eine Brandkatastrophe in Alabama und der Kampf gegen das Feuer dauerte über 6 Stunden und 3 Menschen wurden dabei getötet. In den letzten 5 Jahren sind ungefähr 500 Menschen aus der Hexerei gerettet worden und haben sich zu Jesus Christus bekehrt. Das ist nur eine kleine Zahl, wenn man bedenkt, wie viele letzten Endes im Hexentum verstrickt sind. Man hat in Indianapolis mehr Hexen als in den letzten 5 Jahren sich retten ließ. 50 von ihnen wurden aber getötet. So haben wir Verfolgung zu erdulden und wir müssen uns ständig vorsehen. Das heißt, wir haben Vorsichtsmaßnahmen, aber wir leben nicht in Furcht. Vor 3 Jahren haben wir die Furcht abgestreift. Der Herr hat uns in so vielen Fällen bewahrt, dass wir nicht mehr uns fürchten. In den 60er Jahren gab es einen Kampf in der Stadt New York zwischen der Cosa Nostra, das ist die Mafia, und den Illuminati. Die Mafia hat diesen Kampf verloren. Viele der Führer der Cosa Nostra wurden entweder umgebracht oder mussten die Stadt verlassen. Diejenigen, die jetzt noch zu der Mafia gehören, sind nicht in einem Syndikat mit den Illuminati verbunden. Es gibt immer noch die Cosa Nostra-Familien, die gegen die Illuminati kämpfen und rebellieren. Und gerade jetzt findet ein großer Krieg statt zwischen diesen beiden Gruppen, wo viele getötet werden, so zum Beispiel Männer von der Transportarbeitergewerkschaft, den Teamstern. Wenn die Mafia nämlich die Kontrolle über die Transportarbeiter gewinnt, dann könnten die Illuminati um Jahre in ihren Plänen zurückgeworfen werden. Etwas, was Ihnen hier ein wenig näher liegt. Es gab einmal eine Nachtbar, ein Nachtclub, der zu einer der Mafia-Familien gehörte. Dieser Nachtclub befand sich in Kentucky und die Mafia hat dort keine Leute, also keine Schauspieler und Kabarettisten und so weiter angestellt, die von Illuminatis kamen. 3 Monate bevor dieser Nachtclub in die Luft flog, was durch die Illuminatis angezettelt wurde, haben meine Frau und ich diesen Nachtclub noch besucht, weil meine Frau diese Sängerin Becky Carr gut kannte. Es war der Beverly Hills Club in Kentucky. Sie haben uns gebeten, doch vorbeizuschauen, weil wir ja früher im Hexentum waren. Und dann fragten sie uns ja, was sollen wir denn tun? Nun, wir gaben ihnen den Rat, lasst euch erretten durch Jesu Blut und dann schließt diesen Nachtclub. Oder ihr müsst eine Feuerversicherung abschließen, denn die Illuminati haben diesen Platz schon einmal eingeäschert. Und sie hatten diesen Leuten versichert, wenn wir das nächste Mal den Platz niederbrennen, dann werdet ihr es nicht mehr neu eröffnen können. Was unsere Verfolgung angeht durch die Illuminati, bei uns sind ständig Todesfälle zu verzeichnen, bei den christlichen Menschen, die früher Hexer waren. Die Mafia nimmt inzwischen auch Befehle von den Illuminatis entgegen. Die Tatsache ist, dass die Mafia auch viel reicher geworden ist, seitdem die Illuminati nun mit ihnen zusammenarbeiten und sie haben auch viel mehr Schutz. Antwort auf eine nächste Frage. Seit Präsident Wilson, der ja der Präsident beim Ersten Weltkrieg war, hat es keinen Präsidenten gegeben, der nicht zu den Illuminatis gehörte, außer Präsident Eisenhower, der nicht zu ihnen gehörte, aber von ihnen kontrolliert wurde. Sie mussten einen Präsident ermorden und einen aus seinem Amt entfernen, weil er ihnen nicht mehr gehorsam sein wollte. Nach außen hin haben wir wohl die Regierung, haben wir das Parlament, die Senatoren, die Kongressabgeordneten und so weiter. Und es wird hin und her geredet und diskutiert. Aber wenn die Illuminati ein Gesetz durchbringen wollen, ohne dass jemand groß etwas davon erfährt, dann schaffen sie das. Das Hausgesetz Nummer 41, das in dem einen Teil des Kongresses, dem Haus, eingebracht wurde, wurde dort verabschiedet mit 3 Stimmenthaltungen. Und niemand wusste, dass dieses Gesetz überhaupt beraten wurde, eingebracht worden war, bis es in den anderen Teil des Kongresses überging, in den Senat. Wenn die Illuminatis also ein Gesetz durchbringen wollen, dann können sie da sehr schnell handeln. So zum Beispiel das Gesetz über einen besonderen Ausnahmezustand wurde einfach verabschiedet und niemand wusste, dass das durchgebracht wurde. Ich weiß von 4 Gesetzen, die von einem Mitglied des Rates der 13 eingebracht wurden und die nun zur Abstimmung bereit liegen. Wenn die Illuminati etwas durchbringen wollen, dann geht das meistens ziemlich gut und schnell. Was dieses Gesetz Nummer 41 anbetrifft, so haben einige Christen aus New Jersey ihre Senatoren in Washington angerufen und haben sie nach diesem Gesetz befragt. Und sie haben diesen Senatoren erklärt, wir hören, dass da bald eine Verabschiedung dieses Gesetzes Nummer 41 stattfindet. Und wir wollen euch mitteilen, dass wir als Christen gegen dieses Gesetz sind und wir können innerhalb von wenigen Tagen viele Tausende von Unterschriften herbeibringen, sodass sie merken, da ist genügend Kraft hinter uns, das zu vertreten. Beide Senatoren haben diesen Christen dann versichert, dass solch ein Gesetz gar nicht bestünde. Aber der christliche Anrufer ließ sich davon nicht ins Boxhorn jagen und er sagte, also wissen Sie, wir wissen, dass dieses Gesetz verabschiedet werden soll. Nun, der Senator am anderen Ende ging ein wenig zurück und er sagte dann, ja, nun, das Gesetz liegt in der Luft, aber ich weiß gar nicht, warum Sie als Christ sich darüber Sorge machen. Denn dieses Gesetz hat ja gar nichts mit den Kirchen oder mit dem kirchlichen Geben oder mit Steuerbefreiung zu tun. Die Tatsache aber ist, dass letzten Endes dieses Gesetz hauptsächlich darum geht. Und der christliche Pastor verabschiedete sich dann von dem Senator, indem er sagte, vielen Dank, mir genügt es zu wissen, dass das Gesetz für Sie so wichtig ist, dass Sie deswegen eine Lüge begehen, und legte dann den Telefonhörer auf. Sie werden dieses Gesetz schon durchbringen, da kann man nicht viel dagegen tun. Nun, ich sagte immer, man kann gegen die Illuminati weiter nichts unternehmen, aber in der Zwischenzeit haben wir einen Formfehler in ihrem Plan entdeckt. Sie versuchten, ein Waffenkontrollgesetz einzubringen. Sie tun immer erst etwas auf Probe in einem der amerikanischen Bundesstaaten, bevor sie ein Gesetz einbringen in Washington, das dann bundesweit Gültigkeit hat. So versuchten sie, ein neues Waffengesetz in dem Staat Massachusetts durchzubringen und das Gesetz wurde abgelehnt. Und das haben sie nicht erwartet. Nun sind sie einige Jahre im Rückstand, was das Gesetz über die Waffen anbelangt und ihre Pläne, die sie damit haben. Aufgrund dieses neuen Gesetzes hätte dann die Polizei im Staat Massachusetts einfach das Recht gehabt, in ihre Häuser zu kommen und ohne einen Durchsuchungsbefehl jegliche Handfeuerwaffe sofort zu verstaatlichen. Der Grund, warum sie in diese Situation jetzt fürchten, wo dieses Gesetz abgelehnt wurde, ist, dass sie etwas programmiert haben, und wenn das jetzt nicht Schlag auf Schlag alles läuft, dann könnte dieses Programm durcheinander kommen. Ein Teil dieses Programms sieht vor, dass man ohne weiteres in einem bestimmten Staat oder vielleicht sogar bundesweit einen Ausnahmezustand erklären kann, wo der Staat dann ohne weiteres das Recht hat einzugreifen. Man kann aber diesen Ausnahmezustand nicht ausrufen, wenn die Bürger nicht danach schreien. Und die Bürger werden nicht nach dem Ausnahmezustand verlangen, wenn sie sich in gewisser Weise selbst beschützen können. Deshalb haben sie Angst, dass es dem Staatsbürger erlaubt ist, Waffen in seinem Heim zu haben. Antwort auf eine andere Frage. Darauf kann ich nur sagen, betet und fastet, wir Christen tun daran nicht genug. Nun, wie kann man einen Hexer oder eine Hexe erkennen? In der Regel erkennen sie die Christen am ehesten. Hexen erkennen sich untereinander an ihren Augen. Es ist in ihren Augen geschrieben. Ich könnte dann auch verschiedene Schmuckstücke erwähnen oder gewissen Modeschmuck, den Hexen einfach tragen, um Dämonen anzuziehen. Aber das Dumme dabei ist heutzutage, dass viele Christen diesen selben Modeschmuck auch tragen und man sie somit von den Hexen an diesem Punkt nicht unterscheiden kann. Vor einigen Jahren konnte man sogenannten Hexenschmuck überhaupt nicht kaufen. Er wurde nur von Hexen-Silberschmieden hergestellt und auch nur in okkulten Läden verkauft. Aber jetzt vertreiben andere Illuminati-Gesellschaften wie Avon zum Beispiel diesen Modeschmuck überall. Es ist heutzutage nun sehr schwer, Hexen an gewissen äußerlichen Kennzeichen zu identifizieren. Aber man findet es in den Augen. Wenn man weiß, wie die Augen einer Hexe oder eines Hexes aussehen, dann kann man sie sofort erkennen. An und für sich ist es ja verwunderlich, dass vielen Christen es gar nicht bewusst ist, dass bestimmte Symbole einfach Dämonen anziehen. Und es ist vielen Christen einfach nicht bewusst, dass wenn man solche Symbole mit sich herumträgt oder in seinem Zuhause hat, dass man dem Teufel dann nicht sagen kann, mach, dass du wegkommst, lass mich in Ruhe. Denn man hat ja etwas in seinem persönlichen Besitztum, was ihm gehört. Diese Symbole wurden ja von Hexen hergestellt, unter der Belehrung von Dämonen, in derselben Weise wie der Heilige Geist die Apostel beauftragt hat, das Wort Gottes zu schreiben. Und so sind diese Symbole für den Teufel sehr kräftig, genauso wie das Wort Gottes für uns Kraft ist. Und erstaunlicherweise sind diese Symbole auch Sachen, die Christen viel um den Hals tragen. So ist zum Beispiel der fünfzackige Stern eines der Hauptsymbole im Hexentum. Eine Zacke nach oben bedeutet Hexentum, zwei Zacken nach oben bedeutet Satanismus. Alle Symbole, die auch die Freimaurer benutzen, wurden von Hexen schon Jahrtausende lang vorher angewandt. Ich sage es wiederum, alles das, was die Freimaurer an Ritual benutzen, kommt aus dem Hexentum. Viele Freimaurer wissen das selber nicht, und wenn sie es einmal wissen, kann ich natürlich nicht verstehen, wie sie dann noch in der Freimaurerei drin bleiben können. Bei dem fünfzackigen Stern, zwei Zacken nach oben, weisen hin auf den Kopf eines Ziegenbocks, welches ja das satanische Symbol für den Teufel ist. Das andere Zeichen ist eines der schlimmsten Zeichen innerhalb des Hexentums, und ich will etwas darüber sagen. Wir nennen dieses Zeichen den Davidsstern, aber das ist eine neue Ausdrucksweise dafür. Wir tragen ja in der Tat vielerlei Dinge, die wir ganz neu benannt haben. Ursprünglich wurde dieses Zeichen das Hexagramm genannt, wo auch das Wort Hexe herkommt und überhaupt die Bedeutung, einen Zauberspruch auf jemanden zu legen. Wenn Hexen mit den Dämonen Verbindung aufnehmen wollen, dann zeichnen sie einen fünfzackigen Stern auf den Boden und treten da hinein. Und dieser Stern wird das Pentagramm genannt. Dann können wir auch ein Hexagramm aufzeichnen und einen Kreis darum machen. Und dann rufen sie einen bestimmten Dämonen in diesen Kreis hinein. Hexen haben nun diesen sechszackigen Stern niemals früher getragen, weil sie wussten, es zieht die Dämonen ab. Vor kurzem hat sich dann ein bekannter Fernsehstar, und sie war eine bisexuelle Person, entschlossen, es sei doch unfair, dass man Hexen, die also homosexuell seien, es nicht erlaubt, in den Priesterdienst aufzusteigen. Sie war nun eine eingeführte Hexe. Und so fing sie mit ihrer Freundin, einer Rocksängerin, einen Hexenring in West Hollywood an. In 3 Monaten gehörten 200.000 Glieder zu diesem Ring, zu dieser neuen Bruderschaft. Und ihr Symbol, das sie trugen, war der sechszackige Stern. Diese Person, die das angefangen hat, ihr Name war Cindy Williams. Wenn diese Person also in einem Fernsehprogramm auftaucht, vielleicht drehen sie dann ab oder schauen sich was anderes an. Dieser sechszackige Stern wurde also dann von homosexuellen Hexen getragen und zu ihrem Zeichen gemacht. Ein anderes Zeichen, was sehr gerne getragen wird, ist das sogenannte Einhornzeichen. Es bedeutet buchstäblich, dass man dem Satan für gewisse Finanzen vertraut. Wenn du das nicht tust, dann brauchst du auch solch ein Zeichen nicht zu tragen. Aber eine Tatsache ist, dass Tausende von Christen dieses Zeichen tragen. Alle diese Zeichen wurden von König Salomo geschaffen, in der Zeit, als er rückfällig wurde. In der Tat, viele der okkulten Bücher wurden von ihm geschrieben. Ein anderes vielgetragenes Symbol ist das Kreuz mit der Schleife obendran. Dieses Zeichen kommt aus Ägypten und bedeutet, dass man Jungfräulichkeit ablehnt, dass man an Fruchtbarkeitsriten teilnimmt und dass man den ägyptischen Sonnengott Ra anbetet, dessen Name für Luzifer steht. Wenn man damit nun nichts zu tun haben will, dann trägt man solch ein Zeichen auch nicht. Das ist nun leider die traurige Tatsache, dass viele Christen einfach nicht wissen, was diese Symbole bedeuten. Ein weiteres Symbol ist die Mondsichel mit einem Stern dabei.
Das bedeutet, wenn man dieses trägt, dass man ein eingeweihter Priester ist, ein Ringmitglied in dem Hexenkult. Viele Leute tragen nun diese Symbole oder haben sie bei sich zu Hause und sie wissen gar nicht, was sie da bei sich haben. Manche Christen wundern sich nun, dass sie auf diesem oder jenem Gebiet keinen Durchbruch haben, und manchmal liegt es einfach daran, dass sie solche Symbole und Zeichen in ihren Häusern haben und diese nicht rausschmeißen. Antwort auf eine weitere Frage. Wenn man nach Washington, der Hauptstadt der USA, geht, dann stellt man fest, dass die ganze Stadt angelegt ist innerhalb eines achtfachen Stufenplanes. Beinahe alle öffentlichen Gebäude stellen ein okkultes Symbol dar. So zum Beispiel das Washington Monument ist ein okkultes Symbol. Was christliche Kirchengebäude anbelangt, so gibt es heute eine Kirche, die zu den christlichen Hexen gehört. Man nennt sie die Eckstein-Kathedrale. Man hat das Illuminati-Zeichen, diese Pyramide, genommen, und die Illuminati haben dann in Phoenix, Arizona, eine Kathedrale gebaut für viele Millionen von Dollar. In dieser Kirche finden nur zweimal im Jahr Gottesdienste statt, und zwar zweimal zwei wöchentlich. Die christlichen Hexen kommen dann aus allen Gegenden der USA dort zusammen. Weiterhin will ich sagen, dass wir es überall mit Illuminati-Geld zu tun haben. Ich hatte zum Beispiel den Auftrag, die verschiedenen Schecks zu unterzeichnen. Das waren jetzt nicht Schecks, die vielleicht ein paar hundert Dollar ausmachten, sondern Schecks, die in die Hunderttausende von Dollars, ja in die Millionen gingen. Die eine Hälfte der Schecks ging in die Politik und die andere Hälfte der Schecks ging an christliche Kirchen. In zwei charismatischen Kirchen habe ich mitgeholfen, etwas Neues anzufangen, nämlich die Jesus-Rock-Musik. Und eine dieser Kirchen, die dieses anfing, sie bekam innerhalb von 2 Jahren 8 Millionen Dollar zugeschustert. Dieses Geld kam also von den Illuminati, um diese ganze Musikarbeit anzufangen. Antwort auf eine andere Frage. Es ist beinahe unmöglich, wenn man innerhalb einer Woche einkauft, dass man dann nicht von den Illuminati kauft. Und ich meine das wirklich ernst. Wenn man das nicht wollte, müsste man zum Beispiel das Autofahren aufgeben. Denn sämtliches Benzin, was wir verbrauchen, kommt von den Illuminati. Ihnen gehört jede große benzinproduzierende Gesellschaft in der Welt. Die großen Versandhäuser in den USA, Montgomery Ward oder Sears Roebuck, gehören zu den Illuminati. 90% von den großen Kaufhäusern in den USA, besonders diejenigen unter dem Namen Gold Circle, gehören einem Mann mit Namen Lazarus aus Columbus, Ohio. Er ist einer der größten Illuminati-Leute, die es je gegeben hat. Es ist also unmöglich, beim Einkaufen nicht von den Illuminati zu kaufen. Die größten Lebensmittelläden gehören ihnen. Antwort auf eine weitere Frage. Es gibt ungefähr 5000 Leute in der Welt, die eine tiefe Kenntnis über die Illuminati besitzen. Und für diese arbeiten dann Millionen von Menschen. So ähnlich ist es auch bei den Freimaurern. Nur diejenigen, die zu den 33. bei den Freimaurern gehören, haben dieses innere, dieses bestimmte Wissen. Die anderen haben diese bestimmten Erkenntnisse nicht. Antwort auf eine weitere Frage. Ja, seien Sie nur froh, dass Sie überhaupt noch kaufen können, auch wenn es von den Illuminati ist. Man ist nun dabei, alle elektronischen Computerkassen mit einem riesigen Computer in Dallas, Texas zu verbinden. Dieser Computer wird auch das Beast genannt, und er ist wiederum verbunden mit zwei anderen großen Computern, einer davon in Brüssel und der andere in Amsterdam. Und deren Spitzname ist ebenfalls das Beast. Alle bundesweiten Sicherheitsorgane in USA und auch die Nationalgarde ist mit diesem großen Computer in Dallas verbunden. Hier wird also ein großes System aufgebaut, und wenn ich jetzt Tafel und Kreide hätte, dann könnte ich kurz anfangen vom Präsidenten und das Ganze herunterzeichnen. Ich nehme an, dass diese Sicherheitscheckkarten, an denen man jetzt arbeitet, in solch einen Computer eingelassen werden müssen, bevor man überhaupt einen Kauf oder Verkauf tätigen kann. Eine weitere Frage, die gestellt wird: Welche Beziehung
hat die Rockmusik zu dem Hexentum? Wollen Sie darauf wirklich eine Antwort haben? Nun, wenn Hexer oder Hexen gerettet werden, braucht kein Prediger Ihnen über die Rockmusik etwas zu sagen. Sie sagen dem Prediger etwas darüber. Als ich all meine okkulten Artikel verbrannt habe, nachdem ich mich zu Jesus Christus bekehrt hatte, habe ich auch meine ganzen Rockplatten vernichtet. Ich gehörte nun zu den besonderen Hexern. Ich war der Eigentümer und der Manager von Zodiac Productions, eine der größten Musik- und Konzertagenturen in den Vereinigten Staaten. In der Zwischenzeit mussten diese Leute ihren Namen ändern, wegen der Publizität, die ich ihnen verursacht hatte. Ich war jetzt nicht der eigentliche Eigentümer, der Illuminati gehörte das. Bei den Illuminati gehört niemand etwas, die Rothschild-Familie, ihr gehört alles. Ich sollte halt eben als Eigentümer fungieren. In den frühen 70er Jahren habe ich nun Konzerte vermittelt und kannte somit jede Rockband in den Vereinigten Staaten. Ich lebte auch in Los Angeles, aus einem ganz bestimmten Grund, um mit den ganzen Schauspielern und Musikern ständig in Verbindung zu sein. Das war unser Hauptdienstauftrag, als wir dort wohnten. Wir kannten somit auch all die berühmten Fernsehstars. In der Tat vergeht wohl kaum ein Fernsehabend, wo nicht ein Fernsehstar auftritt, den ich zuvor in das Hexentum eingeweiht habe. So habe ich viel Persönliches mit ihnen geteilt. Und wenn man sie mal alleine zur Seite nimmt, dann teilen sie einem auch mit, wie sie zu ihrer Musik kommen. Sie bekommen ihre Musik, während sie auf LSD sind, oder andere machen transzendentale Meditation, oder andere üben automatisches Schreiben auf einer Seance. Die meisten von ihnen gehen dann, wenn sie nicht schon Hexen sind, zu einem Priester. Wenn nun diese Musik von Macht oder von Kraft begleitet werden soll, dann gehen sie zu diesem Priester und bitten nun um eine ganz bestimmte Zeremonie innerhalb des Hexenringes. Die meisten der nun heute berühmten Schallplatten in unserer Schallplattenindustrie haben solch einen Hexenbannspruch auf sich. Das bedeutet, dass Dämonen befohlen wurde, dieses Produkt, was da hergestellt wurde, einfach zu begleiten. Wenn man nun solch ein Produkt, das von einem Hexenritual begleitet wurde, kauft, dann bekommt man die Dämonen frei ins Haus geliefert. Wenn Sie nun eine Schallplatte mit Rockmusik oder auch manche Titel der sogenannten Country Music kaufen, dann besteht da eine große Chance, dass ein Dämon mit in Ihr Haus gekommen ist. Wir meinen das nun buchstäblich. Wir haben nämlich mit tausend von Menschen gesprochen, die keinen Frieden hatten in ihrer Ehe oder ihrer Familie, ihrem Zuhause, und als sie dann ihre Rockplatten zerstörten, dann kam dieser Friede in ihr Haus. Eltern haben sehr oft Angst, den Kindern diese Rockmusik zu verbieten, weil sie meinen, dann verlassen diese Kinder schließlich das Elternhaus und sie werden rebellisch. Nun, die Kinder sind rebellisch und aus diesem Grunde wollen sie die Rockmusik hören. Nun, manche laufen nun von zu Hause weg, andere nicht, aber das Zuhause kam erst dann wieder in Ordnung, als die Rockmusik daraus verschwand. Solange diese Musik gehört wird, wird sich kein junger Mensch bekehren. Und wenn ein Christ zu mir kommt und sagt, dass er immer noch Rockmusik anhört, dann frage ich ihn sofort nach seinem geistlichen Stand und er ist gewöhnlich sehr, sehr schwach. Man kann geistlich einfach nicht wachsen, wenn man diesem Zeug ständig zuhört. Noch etwas anderes. Das Größte, was die Illuminati oder die Hexer bisher getan haben, um Neubekehrte zu gewinnen, ist mit einem bestimmten Film geschehen. Dieser Film war gemäß der Aussage von manchen Christen, mit denen ich geredet hatte, ein harmloser Film. Aber wenn man eine Hexe gewesen ist, dann denkt man darüber anders, denn man kennt die einzelnen Vorgänge. Der Titel des Filmes, Star Wars oder Krieg der Sterne. Und alles in diesem Film hat mit Hexerei zu tun. Jeder Hexer oder Hexe wird dir bestätigen, dass das, was in den Filmen vorgeht, sich in den Hexenbüchern ebenfalls befindet. In der Tat, Hexen gebrauchen den Ausdruck Hexen und so weiter niemals unter sich selber, nur gegenüber der Öffentlichkeit. Man ist einfach ein Priester oder eine Priesterin oder ein Teilnehmer. Und man nennt das Ganze nicht Hexerei, sondern es ist die Macht
oder die Stärke. Es gibt jetzt einen Schlager, einen Country-Music-Song von Tom T. Hall, der alle Religionen miteinander durch diese Macht oder diese Stärke verbindet. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie diesen Werbespot für Time Magazine oder Newsweek gesehen haben. Dort heißt es, wir haben schlechtes Wetter in diesem Jahr gehabt, aber durch alles hindurch ist die Kraft mit uns gewesen. Und ob sie mit uns gewesen ist.